In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohepriestern und den Ältesten des Volkes: Hört noch ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelte aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seine Früchte holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte, den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, wieder einen anderen steinigten sie. Darauf schickte der andere Knecht mehr als das erste Mal, mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander: Das ist der Erbe, auf, wir wollen ihn umbringen, damit wir sein Erbe in Besitz nehmen können. Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit jenen Winzern tun? Sie sagten zu ihm: Er wird diese bösen Menschen vernichten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte zu ihnen: Habt ihr nie in der Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschellen. Und auf wen der Stein aber fällt, den wird er zermalmen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die Früchte des Reiches Gottes bringt. Genau solche Bibeltexte, wie wir sie heute im Evangelium hören, wurden durch die Jahrhunderte Vorbehalte gegen Juden genährt und geschürt, die dann schließlich im Holocaust ihren Höhepunkt gefunden haben. Aber wie konnte es dazu kommen? In den ersten drei Jahrhunderten wurden die Juden gemeinsam mit den Christen von der römischen Staatsmacht verfolgt, weil beide sich in ihrer Lebensweise und Ansichten und von der übrigen Bevölkerung abhoben und nicht bereit waren, nach den Vorstellungen der Bevölkerungsmehrheit zu leben und zu handeln. Frage: Schwimmen wir heute mit dem Strom als Christen oder gegen den Strom? Der jüdisch-christliche Konflikt, der rührte daher, dass sich die Christen zunächst als reformierte Juden verstanden, als Reformbewegung innerhalb des Judentums. Viele Juden aber dann diese Reform ablehnten. Und diese innerjüdische Auseinandersetzung durchzieht auch die ganze Epoche, in der das Neue Testament als heilige Schrift der Christen entstanden ist. Und so bildet das auch den Hintergrund des Gleichnisses, das wir an diesem Sonntag gehört haben. Wenn wir versuchen, noch einmal auf die erste Lesung zu schauen aus dem Buch Jesaja, vom historischen Blickpunkt aus versuchen zu verstehen, dann ist da zunächst die Frage des Propheten Jesaja an jeden, der sich zum Volk Gottes zählt: Lebst du so, dass dein Leben die von Gott zu erwartenden Früchte trägt? Im Evangelium stellt Jesus die Frage jenen, die das Volk Gottes damals leiten und dafür Verantwortung tragen, dass jene Früchte hervorkommen, die Gott von seinem Volk erwartet. Die hohen Priester, Schriftgelehrten. Er wirft den hohen Priestern und Ältesten vor, dass sie ihre Position für sich ausnützen. Aus der Sicht der jungen Kirche geht es dann aber auch um den Vorwurf, dass ihre jüdischen Kontrahenten Jesus nicht als den Sohn Gottes anerkennen wollen. Welche Botschaft enthalten diese Texte für uns heute? Wir müssen auf der Hut sein, selbst in die Rolle des Propheten schlüpfen zu wollen oder gar die Rolle Jesu zu übernehmen und wen auch immer anzuklagen. Sie hätten nicht die notwendigen Früchte erbracht. In der Vergangenheit war das ein leichtes, die Juden als das treulose Volk Gottes hinzustellen. Jeder sucht sich seine Sündenböcke in seiner Zeit, die für das eigene Unbehagen vielleicht verantwortlich gemacht werden können. Heute sind es für die einen immer noch die Juden oder vielleicht jetzt gerade wieder. Für andere die Muslime, die Migranten, die Sozialhilfe- und Bürgergeldempfänger und so weiter. So kann man sich leicht um die Frage des Propheten drücken: Welche Früchte bringst denn du? Welche Früchte trägt dein Leben als Christ? Nimmt man die Anklage Jesu noch hinzu, müssen wir uns auch fragen, was machst du, was machen wir aus dem uns anvertrauten Weinberg, dem Reich Gottes? Was machst du mit seinen Früchten? Wie gehst du um? Noch befinden wir uns in der Oktave des Erntedankfestes, das an St. Michael aufgrund des Patroziniums etwas in den Hintergrund getreten war letzten Sonntag. Und da liegt es aber doch nahe, als einer möglichen Deutung von Weinberg die Schöpfung zu sehen, als den von Gott an uns verpachteten Weinberg. Wie wir damit umgehen das wissen wir. Und die Folgen kennen wir. Wir holen raus, was rauszuholen ist, bis zur Erschöpfung der Schöpfung. In Bennigbeuern und Umgebung meiner Heimat wurde nach einem katastrophalen Hagelschlag 50 tote Rehe sind gefunden worden in den Wiesen, durch Hagel getötet. Alle Dächer sind kaputt. Da wurde der Erntedankaltar letzten Sonntag bereichert als Dank für den Gemeinschaftssinn, wo alle zusammengeholfen haben. Erntedankaltar mit einem Feuerwehrhelm, mit zerborstenen Dachplatten. Erntedank beinhaltet immer Dank für die Schöpfung und Bitte. Bitte auch um Umkehr von schöpfungswidrigem Verhalten. Vor 3 Tagen, am Fest des heiligen Franziskus, hat nun Papst Franziskus, wie ich einleitend sagte, sein apostolisches Schreiben veröffentlicht, Laudate Deum, lobt Gott. Er versteht es als Fortführung der Enzyklika Laudato Si von 2015. Auf 65 Seiten bietet Franziskus seine moralische Autorität auf als Oberhaupt der Kirche, um alle Menschen guten Willens, Zitat, und besonders die Politik zu mehr Anstrengungen für Mensch und Umwelt zu veranlassen. Radio Vatikan hat die 10 wichtigsten Originalsätze aus Laudate Deum zusammengestellt. Diese will ich abschließend unkommentiert vortragen. Der Papst schreibt, 1. Mit der Zeit wird mir klar, dass wir nicht genügend reagieren, während die Welt, die uns umgibt, zerbröckelt und vielleicht vor einem tiefen Einschnitt steht. 2. Wie sehr man auch versuchen mag, sie zu leugnen oder zu relativieren, die Anzeichen des Klimawandels sind da und treten immer deutlicher hervor. 3. Die Wirklichkeit ist, dass ein kleiner Prozentsatz der Reichsten auf der Erde die Umwelt mehr verschmutzt als die Ärmsten der gesamten Weltbevölkerung. 4. Der menschliche Ursprung des Klimawandels kann nicht mehr bezweifelt werden. 5. Nie hatte die Menschheit so viel Macht über sich selbst, und wie es aussieht, wird sie diese nicht zum Wohle aller gebrauchen. 6. Es ist bedauerlich, dass man globale Krisen verstreichen lässt, wo sie doch die Chance bieten würden, heilsame Veränderungen herbeizuführen. 7. Zu sagen, dass man sich vom nächsten Klimagipfel in Dubai im Herbst ist gemeint, nichts zu erwarten braucht, das gleicht einer Selbstverstümmelung, denn es würde bedeuten, die gesamte Menschheit, insbesondere die Ärmsten, den schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels auszusetzen. 8. Hören wir endlich auf mit dem unverantwortlichen Spott, der dieses Thema als etwas bloß Ökologisches, in Anführungszeichen Grünes, Romantisches darstellt, das oft von wirtschaftlichen Interessen ins Lächerliche gezogen wird. 9. Der Mensch, der sich anmaßt, sich an die Stelle Gottes zu setzen, wird zur schlimmsten Gefahr für sich selbst. Und schließlich 10. Es wird von uns nichts weiter verlangt als eine Verantwortung für den Weinberg, für das Erbe, das wir am Ende unseres Daseins hinterlassen werden. Amen.